Die ukrainische Pianistin Katharina Titova mit einem Prälude von Sergei Rachmaninow.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Niko Holonitsch liest den zweiten von 9 Teilen aus dem satirischen Roman Der Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Das ist die Urfassung des Romans Fabian. Ende der 20er Jahre in Berlin. Die Stadt gleicht einem Rummelplatz, so heißt es. Und Fabian wandert als eine Art teilnehmender Beobachter durch die Straßen und ihre Lokale. Die resolute Blondine Irene Moll nimmt ihn abends mit nach Hause. Dort lernt Fabian auch den Ehemann kennen. Der begutachtet grundsätzlich die Liebhaber seiner Frau. Fabian flüchtet aus dieser Situation, nimmt aber versehentlich den Hausschlüssel mit.
Drittes Kapitel. Vorgesetzte sind streng, aber gerecht. Ein ehemaliger Blinddarm erregt Aufsehen. Gibt der Klügere nach?
Natürlich kam Fabian zu spät ins Büro. Direktor Breitkopf stand wie immer und als wäre er nie krank gewesen im Korridor. Er zog, als er des Propagandisten ansichtig wurde, die goldene Uhr aus der Weste und sagte: »Ihre Uhr geht vermutlich falsch?« »Das wollen wir nicht hoffen, Herr Direktor«, gab Fabian zur Antwort, beugte sich interessiert über die Uhr des Chefs, holte die eigene aus der Tasche, verglich gewissenhaft die Zeiten und erklärte: »Ihr Vorwurf trifft mich zu Unrecht. Meine Uhr geht richtig. Ich wollte Ihnen nur einen plausiblen Entschuldigungsgrund in die Hand geben.« Breitkopfs Stimme vibrierte. »Das geht entschieden zu weit«, meinte Fabian höflich, aber bestimmt. »Wohin soll das führen, wenn Sie jedem Angestellten, der zu spät kommt, Entschuldigungen soufflieren, Herr Direktor?« Er schüttelte bekümmert den Kopf. »Ich fürchte, Sie werden unverschämt.« »Wer wird denn gleich ans Äußerste denken, Herr Direktor?«, sagte Fabian, ließ den dicken Mann stehen und ging den Korridor entlang, an vielen Türen vorbei, in sein Zimmer. Fischer, der alberne Kollege, war schon beim zweiten Frühstück.
»Vom Alten geschnappt worden?«
»So ziemlich. Woran liegt das bloß, dass Sie nie pünktlich sind?« »Die Menschheit zerfällt in 2 Kategorien. In Männer und Frauen?« »Ihre unsittliche Unterscheidung ist, an meiner Einteilung gemessen, nebensächlich. Die Menschheit zerfällt in Frühaufsteher und Langschläfer. Ich gehöre zu der 2. Sorte. Guten Morgen, Herr Fischer.«
»Guten Morgen.«
Fabian rollte ein Plakat auf, befestigte es mit Reißzwecken an der Wand, stellte sich in die entlegenste Zimmerecke und starrte das Plakat an, das mit einer Fotografie des Kölner Doms und einer vom Plakathersteller daneben errichteten, dem Dom an Größe nichts nachgebenden Zigarette bedeckt war. Er notierte: »Nichts geht über, so groß ist, turmhoch über allen, völlig unerreichbar.« Da erschien Direktor Breitkopf im Türrahmen, nickte milde und sagte zu Fabian, der unergründlich den Kölner Dom fixierte: »Wozu wollen wir uns streiten, mein Lieber?«
»An mir hat es nicht gelegen, Herr Direktor.«
»Schwamm drüber. Ihr Prospekt für Detailhändler hat außerordentlich gefallen. Ich weiß es von mehreren Direktionsmitgliedern. Sie haben Fantasie und Geschmack, wird behauptet. Ihre Fähigkeit, durch Text Interesse zu wecken, sei beträchtlich.«
Fabian stellte sich vor dem Chef auf. »Sie wollen mir eine Gehaltszulage aufdrängen?«
»Machen Sie keine Witze. Der Arzt hat mir das Lachen verboten, weil sonst die Narbe platzen könnte.«
Fischer fand, die Gelegenheit sei günstig. Er kam näher und erkundigte sich nach dem Befinden.
»Die Geschichte heilt sehr schwer«, bemerkte der Direktor. »Das liegt am Bauch, lieber Fischer. Seien Sie froh, dass Sie keinen Bauch haben. Sie mit Ihrem unterernährten Körper könnten einer Blinddarmoperation gefasst ins Auge sehen.«
Fischer lachte geschmeichelt. Breitkopf blickte Fabian streng an.
»Reden wir von etwas anderem.«
»Richtig. Sie waren vorhin so freundlich, eine Gehaltszulage zu erwähnen. Wann kann ich wohl damit rechnen?«, fragte Fabian.
»Wer die Gehaltszulage erwähnte, waren Sie. Ich teilte Ihnen lediglich mit, dass die Firma mit Ihren Werbeentwürfen zufrieden ist. Das ist kein ausreichender Anlass für Gehaltszulagen. Umso weniger, als Sie fast jeden Morgen zu spät in den Betrieb kommen.«
Sie verdienen Lob und Tadel gleichzeitig. Mit anderen Worten, Sie verdienen nicht mehr, als Sie verdienen.
Ich verdiene zu wenig. Was glauben Sie, fange ich mit den 270 Mark an, die Sie mir monatlich überreichen lassen?
Ich bin nicht neugierig. Die Privatangelegenheiten unserer Angestellten sind nicht meine Sache. Übrigens, warum kommen Sie regelmäßig zu spät? Haben Sie etwa noch einen Nebenberuf, Herr Fabian? Dazu bedürfte es einer ausdrücklichen Genehmigung.
Ich habe aber trotzdem einen.
Wie? Sie haben einen Nebenberuf? Dachte ich's mir doch. Was tun Sie denn?
Ich lebe.
Leben nennen Sie das? In Bars und Tanzsälen treiben Sie sich rum. Leben nennen Sie das? Sie haben ja keinen Respekt vorm Leben.
Nur vor meinem Leben nicht, mein Herr, rief Fabian und schlug ärgerlich auf den Tisch. Aber das verstehen Sie nicht. Und das geht Sie nichts an. Es besitzt nicht jeder die Geschmacklosigkeit, die Tippfräuleins über den Schreibtisch zu legen. Verstehen Sie das?
Fischer hatte sich auf seinen Stuhl gesetzt, war blass geworden und tat, als schreibe er. Breitkopf hielt mit beiden Händen die Weste fest. Er fürchtete offensichtlich, die Narbe könne vor Wut zerspringen.
»Wir sprechen uns noch«,
stieß er hervor, drehte sich um und wollte die Tür aufreißen. Sie öffnete sich nicht. Er rüttelte daran. Er bekam einen roten Kopf. Der Abgang war verunglückt.
»Sie ist verriegelt«, sagte Fabian. »Sie wurde von Ihnen verriegelt, des Blinddarms wegen.«
Der Direktor nickte, wurde noch röter, schob den Riegel zurück, riss die Tür auf, trat hinaus und warf sie zu.
»Da wackelt die Wand«, bemerkte Fabian und widmete sich erneut der Betrachtung des Kölner Doms und der daneben errichteten Zigarette.
Fischer schlug nachträglich die Hände über dem Kopf zusammen und rief,
»Mensch, das grenzt ja an Majestätsbeleidigung. Dafür wurde man früher eingesperrt.«
»Dafür wird man heute ausgesperrt.«
»Naja, Sie haben ja vorgebeugt. Er hat sicher eine Heidenangst. Sie könnten, wenn er Sie rausschmeißt, weitererzählen, dass er die Mädchen vom Büro langlegt. Ich dachte, ihn trifft der Schlag. Sie ist ein freches Luder. Aber was machen Sie, wenn er ihn trotzdem kündigt?«
»Denken Sie, ich habe mein Leben seit der Konfirmation damit verbracht, gute Propaganda für schlechte Zigaretten zu machen? Wenn ich hier fliege, suche ich mir einen neuen Beruf. Auf einen mehr oder weniger kommt es mir nicht mehr an.«
»Erzählen Sie mal was von sich«, bat Fischer.
»Also, während der Inflation habe ich für eine Aktiengesellschaft Börsenpapiere verwaltet. Ich musste jeden Tag zweimal den Effektivwert der Papiere ausrechnen, damit die Leute wussten, wie groß ihr Kapital war.«
»Und dann?«
»Dann habe ich mir für etwas Valuta einen Grünwarenladen gekauft.«
»Warum gerade einen Grünwarenladen?«
»Weil wir Hunger hatten. Überm Schaufenster stand Dr. Fabians Feinkosthandlung. Frühmorgens, wenn es noch dunkel war, zogen wir mit einem wackligen Handwagen in die Markthalle.« Fischer stand auf.
»Wie? Doktor sind Sie auch?«
»Ich machte die Prüfung in dem gleichen Jahr, in dem ich beim Messeamt als Adressenschreiber eingestellt war.«
»Wie hieß denn Ihre Dissertation?«
»Sie hieß, hat Heinrich von Kleist gestottert. Erst wollte ich anhand von Stiluntersuchungen nachweisen, dass Hans Sachs Plattfüße gehabt hat, aber die Vorarbeiten dauerten zu lange. Genug, dichten Sie lieber.« Er schwieg und ging vor dem Plakat auf und ab. Fischer schielte neugierig zu ihm hin. Doch er wagte nicht, das Gespräch zu erneuern. Seufzend drehte er sich im Stuhl herum und musterte seine Reimnotizen. Er beschloss, brauchen auf rauchen zu reimen, glättete das Schreibpapier, das vor ihm lag, und schloss, der Inspiration vertrauend, die Augen. Aber da klingelte das Telefon. Er hob ab und sagte,
»Ja, er ist hier. Einen Augenblick. Dr. Fabian kommt sofort.«
Und zu Fabian meinte er,
»Ihr Freund Labude.«
Fabian nahm den Hörer.
»Tag, Labude, was gibt's?«
»Seit wann betiteln dich die Zigarettenfritzen?«
»Ich habe aus der Schule geplaudert.«
»Geschieht dir recht. Kannst du heute zu mir kommen?«
»Ich komme.«
»In Wohnung Nummer 2. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Labude.«
Er hängte ab. Fischer hielt ihn am Ärmel fest.
»Dieser Herr Labude ist doch Ihr Freund. Warum nennen Sie ihn eigentlich nicht beim Vornamen?«
»Er hat keinen«,
Die Eltern haben seinerzeit vergessen, ihm einen zu geben.
Er hat überhaupt keinen Vornamen?
Nein, denken Sie an. Er will sich seit Jahren nachträglich einen beschaffen, aber die Polizei erlaubt es nicht.
Sie veralbern mich ja, rief Fischer gekränkt.
Fabian klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und sagte, Sie merken alles.
Viertes Kapitel. Ein möblierter Herr liest Descartes. Der empörte Autobus.
Als er sein Zimmer, 80 Mark monatlich, Morgenkaffee inbegriffen, Licht extra, am Spätnachmittag betrat, fand er einen Brief von seiner Mutter auf dem Tisch. Baden konnte er nicht, das warme Wasser war kalt. Er wusch sich nur, wechselte die Wäsche, zog den grauen Anzug an und überflog die Zeitung. Ein 16-jähriges Mädchen war verhaftet worden. Sie hatte eine Bande junger Burschen organisiert, zum Stehlen angehalten, mit allen 10 Jungen geschlafen und alle 10 angesteckt. Ein Uhrmacher aus dem Norden war vor einer Woche von 2 Mitgliedern der Bande im Bett erstickt worden. Olga, die 16-Jährige, hatte nackt daneben gelegen und ein Küchenbeil für alle Fälle bereitgehalten. Der Mann war 50 Jahre alt gewesen. Viele Mädchen der Gegend hatten ihn gekannt. Er hatte sie alle im Bett gehabt und nackt fotografiert. Die Fotos waren beschlagnahmt und ein Schrank voller Seidenwäsche, Strumpfbänder und Strümpfe war gefunden worden. Olga hatte die Freunde am Abend, eine Stunde vor dem Mord, eingelassen. Diese Stunde hatte man gebraucht, ehe der Uhrmacher mit dem Gesicht in die Kopfkissen gedrückt, erstickt war. Dann hatten sie sein Geld und die von ihm sorgfältig an mehreren Stellen der Wohnung versteckten Schmucksachen geraubt. Übrigens sei, teilte die Polizeidirektion mit, das Mädchen schwanger, im 5. Monat. Gestanden hätten sie. Bereut hätte niemand. Fabian warf die Zeitung in den Papierkorb, nahm den Brief seiner Mutter und setzte sich ans Fenster. Der Straßenlärm trommelte wie ein Regenguss an die Scheiben. In der 3. Etage übte jemand Klavier. Nebenan schrie der alte, eingebildete Oberrechnungsrat seine Frau an. Fabian öffnete das Kuvert und las. Mein lieber, guter Junge, gleich zu Anfang und um dich zu beruhigen, der Doktor hat gesagt, es ist nichts Schlimmes. Es ist wohl was mit den Drüsen und kommt bei älteren Leuten öfter vor. Mach dir also meinetwegen keine Sorgen. Ich war erst sehr nervös, aber nun wird es schon wieder werden mit dem alten Lehmann. Gestern war ich bisschen im Palaisgarten. Die Schwäne haben Junge. Im Parkcafé verlangen sie 70 Pfennig für die Tasse Kaffee. So eine Frechheit. Macht es dir denn auch wirklich Spaß, für Zigaretten Reklame zu machen? Die Drucksachen, die du schicktest, haben mir gut gefallen. Frau Thomas meinte, es ist doch ein Jammer, dass du solches Zeug schreibst. Aber ich sagte, das ist nicht seine Schuld. Wer heute nicht verhungern will, und wer will das schon, der kann nicht warten, bis ihm der richtige Beruf durch den Schornstein fällt. Und dann habe ich noch gesagt, es ist ja nur ein Übergang. Der Vater hat halbwegs zu tun. Es scheint aber was mit der Wirbelsäule zu sein. Er geht ganz krumm. Tante Martha brachte gestern ein Dutzend Eier aus dem Garten. Die Hühner legen fleißig. Das ist eine gute Schwester. Wenn sie nur nicht so viel Ärger mit dem Mann hätte. Mein lieber Junge, wenn du doch bald mal wieder nach Hause kommen könntest. Ostern warst du da. Wie die Zeit vergeht. Da hat man nun ein Kind und hat eigentlich keins. Die paar Tage im Jahr, wo wir uns sehen. Am liebsten setzte ich mich gleich auf die Eisenbahn und käme hinüber. Früher war das schön. Fast jeden Abend vor dem Schlafengehen sehe ich mir die Bilder und die Ansichtskarten an. Weißt du noch, wenn wir den Rucksack nahmen und loszogen? Einmal kamen wir mit einem ganzen Pfennig zurück. Da muss ich gleich lachen, während ich dran denke. Na, auf Wiedersehen, mein gutes Kind. Vor Weihnachten wird es ja wohl nicht werden. Gehst du immer noch so spät schlafen? Grüß Labude, und er soll auf dich aufpassen. Was machen die Mädchen? Sieh dich vor. Der Vater lässt grüßen. Viele Grüße und Küsse von deiner Mutter. Fabian steckte den Brief ein und blickte auf die Straße hinunter. Warum saß er hier, in dem fremden, gottverlassenen Zimmer, bei der Witwe Hohlfeld, die das Vermieten früher nicht nötig gehabt hatte? Warum saß er nicht zu Hause bei seiner Mutter? Was hatte er hier in dieser Stadt, in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten zu suchen? Blumigen Unsinn schreiben, damit die Menschheit noch mehr Zigaretten rauchte als bisher? Den Untergang Europas konnte er auch dort abwarten, wo er geboren worden war. Das hatte er davon, dass er sich einbildete, der Globus drehe sich nur, solange er ihm dabei zuschaue. Dieses lächerliche Bedürfnis, anwesend zu sein. Andere hatten einen Beruf, kamen vorwärts, heirateten, ließen ihre Frauen Kinder kriegen und glaubten, das gehöre zum Thema. Und er musste, noch dazu freiwillig, hinterm Zaune stehen, zusehen und ratenweise verzweifeln. Europa hatte große Pause. Die Lehrer waren fort. Der Stundenplan war verschwunden. Der alte Kontinent würde das Ziel der Klasse nicht erreichen. Das Ziel keiner Klasse. Er sah an die Uhr. Labude war noch in der Bibliothek. Fabian trat zum Tisch. Bücher und Broschüren lagen in Stapeln darauf. Darüber an der Wand hing eine Stickerei mit der Inschrift »Nur ein Viertelstündchen«. Er hatte, als er einzog, den Spruch vom Sofa entfernt und über den Büchern angebracht. Manchmal las er noch ein paar Seiten in irgendeinem der Bücher. Geschadet hatte es fast nie. Er griff zu. Es war Descartes. »Betrachtungen über die Grundlagen der Philosophie«, so hieß das kleine Heft. 6 Jahre waren es her, seit er sich damit befasst hatte. Er setzte sich und schlug das Heft auf. Was hatte Descartes ihm mitzuteilen? Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen hatte und wie zweifelhaft alles sei, was ich später darauf gründete. Darum war ich der Meinung, ich müsse einmal im Leben von Grund auf alles umstürzen und ganz von vorne anfangen, wenn ich je irgendetwas Festes und Bleibendes aufstellen wolle. Dieses schien mir aber eine ungeheure Aufgabe zu sein, und so wartete ich jenes reife, für wissenschaftliche Untersuchungen angemessene Alter ab. Darum habe ich so lange gezögert, dass ich jetzt eine Schuld auf mich laden würde, wenn ich die Zeit, die mir zu handeln noch übrig ist, mit Zaudern verbringen wollte. Das trifft sich nun sehr günstig. Mein Geist ist von allen Sorgen frei, und ich habe mir eine ruhige Muße verschafft. So ziehe ich mich in die Einsamkeit zurück und will ernst und frei diesen allgemeinen Umsturz aller meiner Meinungen unternehmen. Fabian blickte auf die Straße hinunter, sah den Autobussen nach, die wie Elefanten auf Rollschuhen die Kaiserallee entlang fuhren, und schloss vorübergehend die Augen. Dann blätterte er und überflog die Einleitung. 45 Jahre war Descartes alt gewesen, als er seine Revolution ankündigte. Am 30-jährigen Krieg hatte er sich ein bisschen beteiligt. Ein kleiner Kerl mit immensem Schädel. Von allen Sorgen frei. Revolution in der Einsamkeit. In Holland. Tulpenbeete vorm Haus. Fabian lachte, legte den Philosophen beiseite und zog den Mantel an. Im Korridor begegnete er Herrn Tröger, dem Reisenden mit dem starken Frauenverbrauch. Sie zogen die Hüte. Labudes zweite Wohnung lag im Zentrum. Wenige wussten davon. Hierhin zog er sich zurück, wenn ihm der Westen, die noble Verwandtschaft, die Damen der guten Gesellschaft und das Telefon auf die Nerven ging. Und hier hing er seinen wissenschaftlichen und sozialen Neigungen nach. »Wo hast du denn in der vorigen Woche gesteckt?« fragte Fabian. »Danke gut«, sagte Labude und trank den Cognac, der vor ihm stand. »Ich war in Hamburg. Leder lässt grüßen.« »Und wie befindet sich das Fräulein Braut?« »Davon später.« »Was vom Geheimrat gehört? Hat er deine Arbeit gelesen?« »Nein, er hatte keine Zeit, sondern Promotionen, Prüfungen, Vorlesungen, Seminare und Senatssitzungen. Bis er meine Habilitationsschrift gelesen hat, habe ich einen kniefreien Vollbart.« Labude schenkte sich ein und trank.
Sei nicht nervös. Die Kerle werden sich wundern, wie du aus Lessings gesammelten Werken das Gehirn und die Denkvorgänge des Mannes rekonstruiert hast, den sie, bis du kamst, als den Logos mit Freilauf dargestellt und noch nie verstanden haben.
Ich fürchte, sie werden sich zu sehr wundern. Die geweihte Logik eines toten Schriftstellers psychologisch auswerten, Denkfehler entdecken und individuell und als sinnvolle Vorgänge behandeln, den Typus des zwischen zwei Zeitaltern schwankenden genialen Menschen an einem längst verkaufsfertigen Klassiker demonstrieren, das sind Dinge, die sie nur ärgern werden. Warten wir ab. Lassen wir den ollen Sachsen in Ruhe. 5 Jahre habe ich diesen Kerl seziert, auseinandergenommen und zusammengesetzt. Auch eine Beschäftigung für einen erwachsenen Menschen, im 18. Jahrhundert wie im Müllkasten herumzufingern. Hol dir ein Glas.
Fabian nahm ein Likörglas aus dem Schrank und schenkte sich ein. Labude blickte vor sich hin.
Heute Morgen war ich dabei, wie sie in der Staatsbibliothek einen Professor festnahm, einen Sinologen. Er hat seit einem Jahr seltene Drucke und Bilder der Bibliothek gestohlen und verkauft. Er wurde blass wie eine Wand, als man ihn verhaftete, und setzte sich erstmal auf die Treppe. Man fütterte ihn mit kaltem Wasser. Dann wurde er abtransportiert.
Der Mann hat den Beruf verfehlt, sagte Fabian. Wozu lernt er erst Chinesisch, wenn er zum Schluss vom Stehlen lebt? Es steht schlimm um die Zeit. Jetzt räubern schon die Philologen.
Trink aus und komm, rief Labude.
Sie gingen an der Markthalle vorbei, durch 1000 scheußliche Gerüche hindurch, zur Autobushaltestelle. Der Wagen war voll. Sie mussten stehen. Plötzlich fragte Labude sehr laut,
»Was ist das für ein Gebäude, Jonathan?«
und zeigte auf den Dom. Fabian blickte ihn erstaunt an. Der Freund kniff ein Auge zu. Aha, er wollte wieder einmal wie früher Unfug stiften. Sein Galgenhumor kam ins Rollen. Fabian zeigte auf den Dom.
»Das da? Das ist die Hauptfeuerwache.« »Was ist das?« fragte der andere und hielt die Hand ans Ohr. Er stellte sich auch noch schwerhörig. »Die Hauptfeuerwache«, schrie Fabian.
Labude nickte lächelnd und meinte,
»So, so, freilich, ich hätte es mir denken können.«
Die Insassen des Wagens sahen zum Fenster hinaus, schauten sich betroffen an und musterten die beiden jungen Männer bedenklich. Der Wagen hielt, der Wagen fuhr weiter.
»Und das?«
Labude zeigte auf die Universität.
»Das ist eine Anstalt für schwachsinnige Kinder.«
Der andere nickte freundlich dankend und sagte, »Schön haben Sie's hier, die kleinen Idioten.« Humanes Lächeln vergoldete seine Züge. Die Fahrgäste wurden unruhig.
»Ist ja ein Riesengebäude, Jonathan«, fügte er nachdenklich hinzu.
»Ja, der Schwachsinn ist hier sehr verbreitet.
Da kommt übrigens das Rathaus.«
Fabian zeigte auf die Staatsbibliothek.
»Das Rathaus? Liegt so still, nicht?«
»Die Herren vom Magistrat sind viel unterwegs. Ein paar erholen sich in der Schweiz, ein paar lassen sich operieren und die Mehrzahl hat Gerichtsferien.«
Ein Fahrgast lacht durch die Nase. Die übrigen scheinen tief gekränkt. »Wir stören die Herrschaften. Du musst leiser sprechen«, brüllte Labude.
»Jawohl, Vercingetorix«, rief Fabian.
»Ich fürchte nur, du verstehst mich dann nicht.«
Der blonde Freund lächelte gewinnend.
»Ganz wie du wünschst. Du kennst die Stadt ja wie deine Westentasche. Findest du nicht auch, dass sich mein Gehör gebessert hat?«
»Ganz bedeutend gebessert«, sagte Fabian.
»Ja, Fleisch essen bekommt mir nicht. Der Arzt riet davon ab, es erzeuge Rheumatismus.«
Die Fahrgäste hockten versteinert. Man hatte den Eindruck, sie versäumten vor Empörung ihre Haltestellen. Der Autobus fuhr durchs Brandenburger Tor.
»Wer wohnt denn hier?«
fragte Labude und zeigte auf die verwitterten Säulen.
»Das ist ein Verkehrsturm.« »Und die Pferdchen obendrauf?«
»Ein Denkmal für die letzten Droschken.«
»Interessant. Der Kutscher hat fast nichts an.« »Das ist symbolisch zu verstehen«, brüllte Fabian. »Wegen der Steuern.« Ein ernster, würdiger Herr mit Kneifer hustete und wurde blau. Eine dicke Dame rutschte auf ihrem Sitz hin und her, als werde sie geröstet, und sagte aufklärend zu Labude:
»Das Brandenburger Tor!«
Er lächelte ihr zu und rief:
»Verzeihung, gnädige Frau, hat es sehr wehgetan?«
»Das Brandenburger Tor!«
schrie die dicke Dame, und Tränen füllten ihre Augen.
»Mein Gott, ich muss sie getreten haben«, sagte Labude zu Fabian.
Dieser hatte große Lust auszusteigen und antwortete: »Wir sind gleich da.«
»Was stellt das da?«
fragte Labude und zeigte auf den Tiergarten. In dem Moment erhob sich jemand, fuchtelte Fabian mit dem Schirm vor der Nase herum und brüllte: »Wenn Sie ihm jetzt erzählen, das sei die Nationalgalerie, dann hau ich Ihnen eins hinter die Ohren, dass Sie taubstumm werden, verstanden?«
»Dankeschön.«
Labude verbeugte sich freundlich und wohlerzogen vor dem schäumenden Herrn. »Aber beruhigen Sie sich doch«, sagte Fabian. »Ich werde doch noch wissen, dass dies das Tempelhofer Feld ist.« Plötzlich waren alle Sitzplätze frei. Sämtliche Fahrgäste waren aufgesprungen und schrien wütend durcheinander. Labude setzte sich und lächelte. »Bei dem Dom ging dieses Affentheater los«, kreischte ein blasses Fräulein. »Und die Universität wäre eine Anstalt für schwachsinnige Kinder. Und die Staatsbibliothek wäre das Rathaus. Und das Brandenburger Tor wäre ein Verkehrsturm«, heulte die dicke Dame und trocknete gerührt ihre Tränen auf. Fabian trat auf die Plattform. »Herr Ober«, sagte er zu dem Schaffner, »wollen Sie bitte die Herrschaften im Wagen zur Ordnung rufen?« und sprang ab. An der nächsten Haltestelle wartete Labude schon.
»War sehr nett«,
erklärte er. »Welch ein Temperament, ein prächtiges Volk. Aber sie wissen alles besser.« Sie gingen die Budapester Straße entlang. An der Vossstraße trat Labude an ein wartendes Auto und fragte die darin sitzende, von kleinen, schneeweißen Pekinghündchen umgebene Dame: »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?«
»Ich habe keine Uhr bei mir«,
antwortete sie streng. »Schade«, sagte Labude und blieb neben ihr stehen. Da trat Fabian vor ihn hin, zog den Hut und fragte: »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?« »Ein Augenblick«, Labude holte seine Uhr aus der Tasche und sagte: »7:08, mein Herr.« »Dankeschön«, antwortete Fabian, hakte bei dem Freund unter und beide gingen langsam zum Potsdamer Platz. »Das war Frau Generaldirektor Roth«, sagte Labude. »Morgen früh weiß es meine Mutter. Nein, ich glaube, sie ist verreist.«
Niko Holonitsch mit dem zweiten Kapitel aus dem Roman »Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner. Sie finden die gesamte Lesung des Bayerischen Rundfunks in der ARD-Audiothek unter dem Titel »Erich Kästner, Fabian«. Hier bei uns auf NDR Kultur geht es morgen weiter im Text in »Am Morgen vorgelesen« ab 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Ein Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa führt heute zu vielen Flugausfällen. Betroffen sind die Flughäfen München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart und Hamburg sowie der größte deutsche Airport in Frankfurt am Main. Von dort berichtet Roman Warschauer.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht davon aus, dass die Lufthansa weniger als 10% ihres ursprünglichen Flugplans noch durchführen kann. Ein Verdi-Vertreter zeigte sich zufrieden mit der Streikbeteiligung. Im Terminal 1 am Flughafen herrscht trotz der vielen Flugausfälle Betrieb. Das sind Reisende, die mit einem der wenigen noch stattfindenden Lufthansa-Flüge unterwegs sind, oder Passagiere, die umgebucht werden konnten, zum Beispiel auf Tochter-Airlines der Lufthansa, aber auch einige gestrandete Passagiere. Morgen soll der Streik um kurz nach 7 Uhr beendet werden. Wohl gegen Mittag wollen sich Lufthansa und Verdi zu weiteren Gesprächen zusammensetzen.
In 3 Tagen soll die deutsche Fregatte Hessen mit ihrem Einsatz im Roten Meer beginnen.